nie enge Hosen, nie gerne ins Schwimmbad gegangen. Auch immer Scham gehabt, wenn ich nackt war mit LebenspartnerInnen. Ich habe immer gedacht, das ist einfach mein Körper und da läuft halt was schief, aber andere haben das nicht. Um dann später zu erkennen, es geht ganz vielen ähnlich wie mir. Das war auch das, was mir immer gespiegelt wurde von außen, sowohl von Frauenärztinnen als auch Allgemeinärztinnen. Das ist eben so, der Körper verändert sich nach der Geburt. Fertig. Ich hatte die große Anstrengung, großen Gewichtsverlust und auf einmal kommt dieser Einschnitt des Todes meiner Mutter und man konnte eigentlich die Monate danach sehen, wie meine Beine explodierten. Das war wirklich innerhalb von einem halben Jahr, haben die an Umfang sich fast verdoppelt.
Was da für mich eine tolle Erfahrung war und zeitgleich eine ganz traurige Erfahrung war, dass ich das erste Mal erlebte, wie gut es mir tat, dass sich jemand um meine Beine gekümmert hat, die ich ja wirklich gehasst habe mein ganzes Leben. Ich habe die 40 Jahre verdammt und habe versucht, mich gegen die zu wehren. Und auf einmal war diese Diagnose da. Ich durfte mich um diese Beine kümmern. Ich musste mich jetzt mit diesen Beinen auseinandersetzen. Und dann waren da auf einmal Menschen, die mich ernst genommen haben und die meine Beine angefasst haben.
Willkommen bei Physiografie. Ich bin Karen McHugh und ich treffe mich mit PatientInnen und TherapeutInnen, deren Themen mir wichtig sind und die mich inspirieren. Für die Arbeit als Physiotherapeutin und persönlich. Heute spreche ich mit Uli, die von ihrem Leben mit Lipödem erzählt. Das Lipödem ist eine schmerzhafte Fettgewebsverteilungsstörung, die fast ausschließlich bei Frauen auftritt, oft nach hormonellen Umstellungen wie Pubertät oder Schwangerschaft. Die krankhaften Fettanlagerungen treten vor allem an den Beinen, seltener auch an den Armen auf. Hinzu kommen Druck- und Berührungsschmerzen, sowie ein Schweregefühl in den Beinen. In Deutschland sind nach Schätzungen zwischen 500.000 und 1 Million Frauen betroffen. Bis die Erkrankung jedoch diagnostiziert wird, vergehen oft Jahre.
Hallo Uli.
Hallo Karin.
Danke, dass du dich mit mir triffst heute.
Freue mich sehr.
Dich habe ich kennengelernt, weil ich dich in der Physiotherapie behandelt habe. Vielleicht kannst du mir einfach nochmal hier erzählen, wie es dir gegangen ist und wie du da drauf gekommen bist, dass du das hast.
Sehr gerne. Ich bin auf das Lipödem aufmerksam gemacht worden über eine befreundete Ärztin, eine gute Freundin von mir, die Ärztin ist, so rum vielleicht besser, die zu einem Zeitpunkt sehr spät in meinem Leben, vor 5 Jahren einmal, als ich sagte, ich verstehe das nicht, dass eigentlich meine Beine in der Tendenz an Umfang gewinnen, ich aber nicht anders esse und mich auch nicht weniger bewege und ich langsam beginne, Schmerzen zu haben in den Beinen und ich mir das nicht erklären kann, ob das wohl mit einem größeren Alter zu tun haben könnte oder mit der Tatsache, dass ich Mutter geworden war. Da war 3 Jahre zuvor, da war ich genau 40. Woraufhin meine Freundin sagte, du hattest schon immer diese Beine, aber seit kurzem wissen wir eigentlich in der Medizin, dass es dafür auch eine Diagnose gibt und die heißt Lipödem. Vielleicht solltest du einmal zu einer Spezialistin gehen und das ansehen lassen. Und daraufhin bin ich zu einer Spezialistin gegangen, einer Venologin, und habe mich untersuchen lassen. Das hat aber alles sehr lange gedauert und sehr viel Zeit in Anspruch genommen und die hat dann auch die Diagnose gestellt.
Was hat da so lange gedauert?
Einen Termin zu bekommen.
Ach so.
Ich habe mit Sicherheit ein Dreivierteljahr auf einen Termin damals überhaupt gewartet, um die Diagnose zu bekommen. Und ich glaube, in meinem Alter, also bei mir war das immer verbunden, seitdem ich aus der Pubertät raus bin, mit einem ganz großen Schamgefühl rund um meine Beine und der Tatsache, dass in meiner Familie väterlicherseits alle Frauen dicke Beine haben. Und es immer hieß, das liegt bei uns in der Familie. Du gehörst eben auch zu diesem Stamm. Sei froh, dass du mit festen Beinen in der Welt stehst und ärgere dich nicht dazu, aber es gibt ja viele Möglichkeiten der Mode, die zu kaschieren. Somit war das Kaschieren eigentlich immer Teil meines Lebens gewesen. Nie enge Hosen, nie gern ins Schwimmbad gegangen. Auch immer Scham gehabt, wenn ich nackt war mit LebenspartnerInnen.
Du hast aber zumindest mit deinen Eltern darüber gesprochen.
Aber ich konnte darüber nicht viel sprechen, sondern das war einfach so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich jünger war, auch noch nicht Schmerzen in den Beinen. Noch nicht so, wie ich das dann später hatte nach der Schwangerschaft. Ich habe mit meinen Eltern dann darüber gesprochen, später auch. Zu dem Zeitpunkt lebte nur noch mein Vater und ihm davon erzählt, ihn da auch irgendwo aufgeklärt und gesagt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit viele der Frauen in der Familie väterlicherseits vermutlich an Lipödem leideten. Man das auch gut sehen kann auf den Fotos, die es noch gibt, was ihm auch total leid hat, aber mehr an Gespräch gab es da eigentlich nicht.
Und dann war das wahrscheinlich auch einfach Teil, dass die halt schmerzende Beine hatten. Das Correct. War wahrscheinlich kein Thema, oder?
Nein, das war kein Thema. Die sind viel gestanden, die haben sich viel um Familien gekümmert, die haben viel gearbeitet, das gehört halt dazu.
Ja. Das heißt, du bist die Erste in der Familie, bei der das Lipödem erkannt oder diagnostiziert worden ist.
Richtig.
Und wie war das dann, als du zu der Ärztin gegangen bist? Hat die das dann gleich erkannt oder wurden dann da Untersuchungen gemacht oder wie war das?
Die Ärztin machte vor allem eine Diagnose, ob es sich um ein reines Lipödem handelt oder auch um ein Lymphödem oder nur um ein Lymphödem oder nur ein Lipödem. Das war der erste Test, den sie machte. Und da kann sie sozusagen so einen Durchflusstest machen. Hat sie auch bei mir gemacht.
Okay.
Und da war klar, dass ich, wenn, dann nur ein Lipödem hätte. Sie hat allein von der Statur, als ich dann ohne Hose vor ihr stand, sofort gesehen, dass es sich bei mir um ein Lipödem handeln könnte. Ich hatte damals sehr, sehr, sehr dicke Beine bis zu den Knöcheln. Und meine Knöchel waren dann normal und auch ein normaler Fuß, also kein geschwollener oder dicker Fuß. Und ich habe eine sehr, sehr schmale Taille gehabt und der ganze Rumpf, Oberkörper und auch meine Arme waren sehr schmal. Bei manchen Lipödem-Patientinnen sind ja auch die Arme stark betroffen und die Beine. Bei mir waren das zu dem Zeitpunkt nur die Beine. Und somit war da eigentlich schon klar, okay, das könnte sich um eines handeln. Und dann hat sie so einen Zwicktest gemacht, dass sie dann tatsächlich drückt und sieht, wie sieht das Gewebe aus, wie verhält sich das Gewebe, bleiben da Spuren, bleiben keine Spuren, nachdem man feste gedrückt hat. Und konnte dann recht schnell mit ihrer Erfahrung sagen, sie würde das, die Diagnose auf Lipödem stellen. Zu dem Zeitpunkt noch, das war 2023 mit einer Stadiumseinteilung. Später hat man das ja aufgehoben, kurz darauf später. Aber 23 war ich noch im Stadium 2.
Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass die Liposuktion auch bei Stadium 1 und 2 unter bestimmten Umständen von der Krankenkasse gezahlt wird. Aber dann gibt es ja diese Stadion-Einteilung jetzt noch.
Nein, die wurde aufgehoben, auch im Rahmen dieses Bundesausschusses, hat man gesagt. Okay. Eigentlich ist es ja sehr befremdlich, dass man Frauen, die sagen würden, ich habe Schmerzen in den Beinen, aber ich bin laut ÄrztInnen nur in einem Stadium 2, würden ja eigentlich damit die Schmerzen aberkannt werden. Man würde also sagen, deine Schmerzen und der Umfang deiner Beine sind nicht schlimm genug, als dass du tatsächlich erkrankt bist. Und das finde ich aber viel bahnbrechendere, dass dieses Ausschusses war, dass das Lipödem tatsächlich als Erkrankung zur Gänze anerkannt wurde. Und damit auch für uns Patientinnen längerfristig, das wird sich noch zeigen, wie weit Hilfsmittel tatsächlich längerfristig auch bezahlt werden, aber dass zumindest die Heilmittelverordnungen und Ähnliches damit gesetzt sind. Und damit sind wir in unseren Beschwerden und auch mit der Erkrankung anerkannt, unabhängig davon, ob wir uns ganz zu Beginn einer Erkrankung befinden, vielleicht im Stadium kurz nach der Pubertät oder eben auch in einem etwas erweiterten Stadium und im größeren Alter, wie jetzt ich, als ich das rausfand mit 40 Jahren. Das ist gleichwertig und gleichberechtigt und man kann auch Schmerzen haben. Ich glaube, das war die große Erkenntnis. Die Schmerzen werden nicht schlimmer, wenn du in einem höheren Stadium bist. Dann hast du natürlich noch andere Herausforderungen wie eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit und so, ne? Und vielleicht Begleiterkrankungen, Co-Erkrankungen sozusagen zu dem wahnsinnig großen Fettgewebe dann, was du ja auch mit dir trägst, ne? Vielleicht Gelenksbeschwerden und Ähnliches. Aber das wurde jetzt damit anerkannt oder dieses andere Vorurteil wurde aberkannt. Also ein großer Erfolg und ein großer Gewinn tatsächlich, ja. Nach, glaube ich, knapp 15 Jahren immer wieder Widersprüche dieses Ausschusses. Ja.
Und hast du Vorurteile auch bemerkt oder hast du auch Kommentare zu hören bekommen?
Ich glaube, dadurch, dass ich immer obenrum sehr schmal war und über die Jahrzehnte gelernt habe, sehr gut zu kaschieren, hatte ich das nie wirklich mitbekommen, nie wirklich abbekommen im Vergleich zu vielen anderen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die in einem viel größeren Stadium waren und die wirklich auch aufgrund der großen Vorurteile und dieses Fettshamings gelitten haben. Mhm.
Erzähl doch nochmal was von den Schmerzen. Also du hast gesagt, du hattest dir überlegt, dass es vielleicht nach der Schwangerschaft war. Und es ist ja auch, dass das Lipödem nach hormonellen Umstellungen oft erst zutage tritt. Mhm. Also bei den Mädchen dann erstmal bei der Pubertät oder vielleicht bei einer Schwangerschaft oder nach der Menopause. Wann kamen die? Kamen die nach der Geburt deines Kindes?
Das wurde graduell immer mehr nach der Geburt meiner Tochter. Ich merkte das, ich glaube, es gab so zwei große Schübe. Wenn ich jetzt zurückblicke, gab es auch mehrere kleine, aber die zwei großen, an die ich mich jetzt am besten erinnern kann, bestimmt auch deshalb, weil sie im Kontext passiert sind, wo mir schon bewusster war, dass etwas nicht stimmt und wo dann kurz darauf die Diagnose folgte und ich Leuten begegnete, die ebenfalls darunter litten. Davor war ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr solitär unterwegs. Ich habe immer gedacht, das ist einfach mein Körper und da läuft halt was schief, aber andere haben das nicht, um dann später zu erkennen, es geht ganz vielen ähnlich wie mir. Aber die zwei großen Schübe, die, glaube ich, am relevantesten sind, weil ich mich an die am besten erinnern kann, ist einmal gewesen kurz nach der Geburt, dass ich merkte, dass ich sehr an Gewicht abnahm, gerade in der Zeit des Stillens, und dann kurz darauf sehr an Gewicht zuzunehmen, rund um die Beine, und das verbunden mit starken Schmerzen immer gegen Abend hin. Also ich habe immer gemerkt, dass ich am Abend hin viel, viel müder wurde und eigentlich nicht mehr die Energie hatte, nochmal rauszugehen. Nicht, weil ich müde war im Kopf oder erschöpft im Körper, sondern weil ich wirklich das Gefühl hatte, meine Beine würden mich jetzt nicht noch durch einen Kinoabend tragen. Das würde ich nicht mehr schaffen. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, aber sehr gut darin, mich zu überzeugen, dass das, ich bin gerade Mama geworden, ist, verbunden ist mit ganz vielen Umstellungen im Körper und überhaupt wenig Schlaf in der Nacht und neues Leben. Aber rückblickend, glaube ich, war das schon nochmal ein ganz starker Schub des Lipödems. Mhm. Auch, dass sich meine Beine in ihrem Gewebe total verändert hatten. Ich merkte, das wurde irgendwie anders. Meine Beine sahen an, das sah alles anders aus. Aber ich habe das immer ein Stück weit geschoben auf körperliche Veränderungen. Das war auch das, was mir immer gespiegelt wurde von außen, sowohl von Frauenärztinnen als auch Allgemeinärztinnen. Das ist eben so, der Körper verändert sich nach der Geburt. Fertig. Und dann gibt es auch mal Frauen, die haben ein bisschen Schmerzen in den Beinen. Das ist so, das wird schon wieder.
Das heißt, du hast mit deiner Frauenärztin darüber gesprochen, ja, und die hat es aber nicht erkannt.
Nein.
Und auch mit einer Allgemeinärztin oder einem Allgemeinarzt, und der hat es auch nicht erkannt.
Nein. Und nun kommt dazu, glaube ich, dass es relativ viel braucht, sich selber kontinuierlich zu beobachten, sich selbst zu pflegen und vielleicht auch Buch darüber zu führen. Wann geht es mir gut? In welchen Situationen geht es mir gut? Was muss ich machen, damit es meinen Beinen vielleicht besser geht? Und wann geht es denen nicht so gut? Und ich habe aber das nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich lebe so weiter, ich lebe, weil es ist ja eigentlich alles okay. Ich bin nur in einer neuen Lebenssituation, aber ich habe nie darüber nachgedacht, was ich eigentlich tun könnte, um konkret mich in den Beinen zu entlasten, die mal hochzulegen zum Beispiel. Hätte ich ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass es dann ein bisschen besser wird, oder zu spüren, dass die warme Badewanne, von der ich vermeintlich glaubte, dass die mich ja so entspannt, eigentlich immer dazu führte, dass ich viel größere Schmerzen in den Beinen hatte. Und das habe ich aber erst viel, viel später, habe ich gemerkt, wie ich da nicht genug auf meinen Körper gehört habe und mich selber beobachtet habe und vielleicht das mal aufgeschrieben hätte.
mit dem Beobachten, das ist ja schon was, was wir irgendwie nicht lernen.
Ne? Nein, gar nicht. Ich glaube, das war erst viel später, als die Diagnose da war und ich mich mit anderen Patientinnen auseinandergesetzt habe, ganz viel gelesen habe, dass dann ja eine Grundvoraussetzung für die Bezahlung der OPs durch die Krankenkasse gewesen wäre, dass ich über einen langen Zeitraum nicht nur hätte beobachtet werden müssen, in Form von Gewicht und Maßnahmen und so weiter, sondern dass ich selbst auch hätte Buch führen müssen. Und da kam mir das erste Mal, eigentlich hätte ich das auch selbst machen können, allein um selber, ähnlich wie man jetzt meinetwegen eine App hat, in der du deine Regel einträgst, um zu wissen, wie verhalten sich meine Tage, ist das gerade normal, ne? Weil man ja sonst einfach Überblick auch mal verliert. Das hätte ich auch machen können für die Beine, habe ich aber nicht.
Weißt du, ob es so eine App gibt für Slipödem?
Wüsste ich nicht, nein, habe ich noch nie von gehört.
Könnte man mal recherchieren.
Ja.
Hast du denn dann erstmal, bevor das alles klar war oder du da auf dem Weg warst, gedacht, ich muss halt vielleicht abnehmen oder ich muss halt mehr Sport machen oder sowas?
Immer. 2014, das war 3 Jahre bevor ich mein Kind bekam, hatte ich eine ziemlich große Herausforderung im privaten Bereich und hatte unglaubliche körperliche Schwierigkeiten. Ich hatte wahnsinnige Migräneattacken und ähnliches und habe da Hilfe gesucht und habe begonnen, mich mit Ayurveda auseinanderzusetzen und zweimal im Jahr ab dann eine ayurvedische Kur zu machen, also eine Entlastungskur eigentlich, ne? So ein Monofasten, eine Monodiät zu führen für einen Monat, um den Körper zu entlasten.
Was heißt das Monodiät?
Du isst einmal am Tag mindestens ein Mungbohnengericht, sogenannt Khichdi, und ansonsten auch sehr entlastende Diät, also verzichtest auf verarbeitete Lebensmittel, im Großen und Ganzen vor allem auch vegan, und hast du bestimmte Abfolgen mit großen Pausen dazwischen im Essen, aber ist eben deine größte Mahlzeit mittags und folgst so relativ einfachen ayurvedischen Regeln, machst das für 28 Tage und das zweimal im Jahr, immer zum Wechseln der Saison. Das hat mir unglaublich gut getan und ich habe gemerkt in diesem einen Monat, wie viel besser es mir auch ging mit den Beinen. Was ich aber dann wieder die restlichen Monate, bis ich wieder zum nächsten Mal fasten kam, irgendwo ein bisschen hinten abfallen habe lassen. Und rückblickend weiß ich zum einen, welche große Rolle Ernährung spielt im Lipödem. Mhm. Und dass das eigentlich, also eine sehr proteinreiche Ernährung, eine vegane Ernährung, möglichst vegane Ernährung oder vegetarisch nur mit gewissen Ausnahmen im Milchkontext, warum das so wichtig ist im Lipödem. Aber das war mir damals noch gar nicht so bewusst. Aber das Thema, weil das deine Frage war, das Thema Gewicht und das Thema Sport spielten schon da eine ganz große Rolle für mich. Wenn ich also mich nur anders ernähre, wenn ich abnehme, dann geht es mir auch besser mit den Beinen. Aber es war gar nicht das Abnehmen an sich, sondern es wäre eine große Umstellung von Ernährung eigentlich gewesen, die da viel mehr geholfen hätte.
Hm. Weißt du, warum das so ist mit den Proteinen?
Ich glaube, gibt es Leute, die das viel besser erklären könnten, aber bei dem Laktat ist das einfach, dass das grundsätzlich Stoffwechsel einfach beschränkt und behindert und ja auch Zellteilung behindert, und so ist das für mich eigentlich eine relativ gute Erklärung, dass das eben auch den Lymphfluss damit beeinträchtigt und damit es schwerer fällt für den Körper abzubauen und somit die Lymphe auch schwerer in Mitleidenschaft gezogen wird, und das kriegen wir als Lipödem- und Lymphpatientinnen viel mehr zu spüren.
Ja. Und hast du gemerkt, dass dir Sport gut tut, oder gab es das auch, dass du gemerkt hast, das tut mir eigentlich gar nicht gut, weil das eigentlich vielleicht für meine Beine gar nicht so gut ist, wenn ich eine Stunde joggen gehe oder sowas?
Ja, total. Ich habe versucht, jede verschiedene Form von Sport zu machen. Zum einen, weil ich jemand bin, der total neugierig ist und gerne mal wieder was anderes probiert. Also ich bin jetzt nicht so diejenige, die sagt, ich habe einmal Rudern entdeckt und mach das den Rest meines Lebens. Aber ich habe gemerkt, dass das, was vermeintlich dazu führt, dass man Sport macht, der zum Beispiel zu einer Gewichtsabnahme führt oder so, ne? Was war, was mir wirklich mich total erschöpfte und mir überhaupt keinen Spaß machte und ich immer dachte, das macht mir keine Freude, das kann doch nicht sein, das liegt sozusagen nur an meiner Freudlosigkeit oder Demotivation, aber de facto war es so, dass mir das die Schmerzen in den Beinen bereitete, und erneut war das etwas, was ich überhaupt nicht beobachtet habe. dass ich gedacht hätte, okay, meine Beine sind einfach dick und schwer nach dem Sport, da kann das nicht stimmen.
Ja.
Sondern es war eher so, ja, muss mich halt einfach mehr anstrengen. Dann geht das schon. Ja. Muss halt einfach öfter joggen, dann wird das schon.
So. Ja.
Und das war eben nicht so. Wohingegen ich eine Zeit hatte in meinem Leben, wo ich morgens, ganz früh morgens früh schwimmen war. Was ja für Lipödem-Patientinnen super ist. Ne? Also eine natürliche Lymphdrainage eigentlich mit der total entlasteten Bewegung im Wasser und trotzdem viel Anstrengung und ein gutes Gefühl körperlich. Das tat mir unglaublich gut. Ich habe das gemacht für ein Dreivierteljahr und es war fantastisch. Und auch da hätte ich ja den Rückschluss machen können, oh, das ist irgendwie gut, da fühle ich mich leicht, da geht es den Beinen gut. Was ist da der Unterschied? Ne? Habe ich aber nicht. Also ich habe eher immer wieder Neues probiert, habe versucht, auf neue Pferde zu setzen und bin aber irgendwie bei keinem wirklich hängen geblieben, auch nicht bei denen, die mir besser taten als andere. Bis es dann zu der Diagnose kam und ich ein bisschen die Puzzleteile wieder neu zusammenbringen konnte und auch in Retrospektive sehen konnte, ach, deshalb war das so mit dem Schwimmen, deshalb ist das so.
Ja.
Vielleicht noch was zu dem zweiten, weil ich vorhin sagte, es gab diese zwei Dinge, wenn du möchtest.
Ja,
das eine war die kurz nach der Geburt meiner Tochter, was aber mit so vielen anderen Veränderungen verbunden war, dass ich dann nicht wirklich einen Rückschluss traf. Das zweite war nach dem Tod meiner Mutter, der dann 2022 passierte, also nur 2 Jahre später eigentlich. Immer noch ohne Diagnose, in einer Zeit, in der ich viel unterwegs war, viel Gewicht deshalb auch abgenommen hatte, weil ich voller Sorge war um meine schwer erkrankte Mutter und immer 7 Stunden im Zug gefahren bin, um sie zu versorgen, um nachher zu gucken. In der Zeit, wo ich nicht bei ihr war, ich war da im Norden von Deutschland, habe gelebt und gearbeitet, meine Mutter lebte im Süden, in München. Und immer wenn ich nicht da war, war ich voller Sorge und immer wenn ich dort war, war ich auch voller Sorge und wollte eigentlich nicht wieder zurück in die Arbeit. Und dann das letzte halbe Jahr war besonders intensiv in ihrer Pflege und in den Notfällen, die dann auch passierten rund um ihre Erkrankung. Und kurz nach ihrem Tod hatte ich eine schwere Auseinandersetzung rund um ihren Tod innerhalb der Familie und war aber zeitgleich in einer ganz großen Trauer, weil auf einmal diese ganze Erschöpfung von mir abfiel. Meine Mutter war jetzt wirklich nicht mehr in meinem Leben. Es war dieser ganz, über den ja viele sprechen, dieser Generationenwechsel plötzlich, dass ich jetzt die letzte Mutter war. So, jetzt bin ich Mama und ich bin die Nächste. Im Idealfall, die dann geht und meiner Tochter würde das widerfahren. Also passierten so ganz viele Dinge, glaube ich, unterbewusst, die wirklich schmerzhaft für mich waren. Plus diesem innerfamiliären großen, großen Konflikt mit meinem eigenen Vater. Und etwas, was ich heute viel besser verstehe, nochmal ein paar Jahre später, wo ich mit dem Lipödem lebe und so nach all dem, ist, welche ganz, und das finde ich ist total wichtig heute für mich, welche große Rolle auch psychischer Schmerz spielt für Lipödem-Patientinnen, für uns alle, egal ob wir jetzt an Lipödem leiden oder nicht, aber welche Rolle dieser psychische Schmerz einfach für unseren ganzen Körper auch spielt und dass natürlich das stark zusammenhängt. Und dass wir das nicht trennen können, unsere Psyche von unserem Körper, was wir, glaube ich, auch alle wissen. Ne? Und aber in dieser Zeit war das so, dass ich den nächsten Schub hatte. Also ich hatte diesen starken Schmerz, ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte die große Anstrengung, großen, großen Gewichtsverlust. Und auf einmal kommt dieser Einschnitt des Todes meiner Mutter. Und man konnte eigentlich die Monate danach sehen, wie meine Beine explodierten. Das war wirklich innerhalb von einem halben Jahr, haben die an Umfang sich fast verdoppelt. Und das war für mich irre zu sehen und irre zu beobachten. Das war Ende 22 und im Mai 2023 dann hatte ich schlussendlich den Termin bei der Venologin und die Diagnose bekommen. Und das machte alles dann Sinn, so in dieser Abfolge. Ne? Aber das war für mich nochmal so ein deutliches Zeichen, dass ja, eine hormonelle Veränderung im Rahmen von der Schwangerschaft kann zu Schüben führen, aber auch andere Bereiche wie Schmerzen oder schwere Auseinandersetzungen im Leben können nochmal zu Krisen einfach und Stress, ne? Bei extremer Stress für meinen Körper und für mich, können dann nochmal zu so einem großen Schub führen. Die, was ich einfach so viel wo ich so viele Mitpatientinnen erlebt habe, die ja nicht umkehrbar sind. Also wenn du einmal dieses große Fettgewebe erneut angesammelt, so nochmal so einen Schub bekommen hast, ne, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt geht es mir, glaube ich, psychisch wieder besser und jetzt mache ich nochmal eine ayurvedische Entlastung und dann ist der Umfang auch wieder weniger. Mhm. Das passiert einfach nicht. Die Lipidem-Zellen sind nicht durch uns wieder zu minimieren und das ist dann, dann setzt sozusagen die nächste Ebene an Frust ein. Ne?
Ja, das verstehe ich. Ist ja wie beim Lymphsystem, wenn das einmal überlastet ist, dann kann das nicht mehr regenerieren.
Ja. Und was da für mich eine tolle Erfahrung war und zeitgleich eine ganz traurige Erfahrung nach der Diagnose dann, die ja verbunden war mit einer Heilmittelverordnung für Kompressionshosen und für die Lymphdrainage, war, dass ich das erste Mal erlebte, wie gut es mir tat, dass sich jemand um meine Beine gekümmert hat, die ich ja wirklich gehasst habe mein ganzes Leben. Ich habe die 40 Jahre verdammt und habe versucht, mich gegen die zu wehren. Und auf einmal war diese Diagnose da. Ich durfte mich um diese Beine kümmern. Ich musste mich jetzt mit diesen Beinen auseinandersetzen. Und dann waren da auf einmal Menschen, die mich ernst genommen haben und die meine Beine angefasst haben. Und die pfleglich und liebevoll behandelt haben und die mir geholfen haben. Also es ging den Beinen ja dann auch besser mit der Lymphdrainage und mit all dem anderen und mit dem viel größeren Wissen, was ich mir dann selber aneigne. Das war toll. Das Traurige war, dass ich gemerkt habe, wie wenig ich mich um mich selber gekümmert habe und wie sehr ich mich und meinen Körper ignoriert habe für ganz viele Jahre eigentlich. Und dass ich das allen eben wünschen würde, dass man viel früher lernt zu gucken, wie komme ich nicht an unumkehrbare Situationen in meinem Leben, unabhängig, ob das jetzt dann im Körper meine Beine betrifft oder mein Herz oder meine Psyche. So wie kann ich gucken und mich kümmern? Das blieb dann für mich. Das war das Traurige vielleicht oder auch Schöne, wenn man Kinder hat, dass man das weitergeben kann, hoffentlich. Aber das Schöne war dann, trotz alledem zu erleben, mir können Menschen helfen und es kann mir besser gehen mit den Beinen.
Ja, das heißt, du hast dann die Diagnose bekommen und diese Venologin hat dich dann darüber aufgeklärt, was man tun kann und hat dir eine Heilmittelverordnung für die komplexe, wie nennt man das nochmal, Entstauungstherapie.
Ja, richtig.
Und die beinhaltet die Lymphdrainage, die Kompression, Bewegung, Hautpflege und Selbstmanagement.
Ja.
Okay, und das heißt, du bist dann zur Physiotherapie gegangen und hast erstmal Lymphdrainage bekommen und bist zum Sanitätsgeschäft gegangen und hast an deine Beine angepasste Kompressionsstrümpfe bekommen.
Ja. Die ersten Strümpfe waren fürchterlich. Das erste Sanitätshaus hat sehr, sehr eng gemessen und hatte es gibt ja nicht viele, aber ein paar verschiedene Marken, die Kompressionsstrümpfe herstellen. Die sind unterschiedlich. Ganz viele Patientinnen haben eben Leidenschaften für unterschiedliche Materialien und Hosen. Unglücklicherweise war dieses Material nicht meines, ausgerechnet dieser ersten Kompressionsverordnung. Die war unglaublich eng. Also ich kam wirklich, mittlerweile kenne ich ja die verschiedensten, aber ich kam in die wirklich gar nicht rein. Und die Sanitätshausmitarbeiterin sagte dann mehrfach, Fachmitarbeiterin sagte, das ist einfach so, so geht es allen Lipödem-Patientinnen, da musst du jetzt durch. Ich habe da wirklich gelitten, also ich habe geweint, wenn ich diese Hose angezogen habe. Krass. Und gemerkt, okay, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, aber wenn das so ist, dann ist das wohl so. Ne? Also anderen Patientinnen geht das auch so, auch mit anderen Erkrankungen, da muss man halt dann durch. Und dann viel später, nachdem ich nach Berlin umgezogen war und hier ein anderes Sanitätshaus war, mit einer anderen Marke und mit einer anderen Facharbeiterin, Mitarbeiterin, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt auch andere. Also auch da, glaube ich, weiß ich heute noch mal ein Stück weit mehr und würde mir hoffen, dass wir öfter sagen, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Aber man schluckt dann und sagt, okay, wenn mir jetzt jemand sagt, das ist so, dann nehme ich das jetzt einfach mal hin, ne? Auch wenn es unerträglich ist.
Ja. Was hat es dann bewirkt? Wie ging es dir mit den Beinen, als du angefangen hast mit der Entstauungstherapie? Hat sich was verändert und wie hat sich das verändert? Sind die dünner geworden oder leichter oder was passiert dann?
Am Anfang hatte ich die in Entstauungstherapien, also vor allem die Lymphdrainage, einmal die Woche und habe aufgrund dessen, dass ich diese Kompression, dass das mit so viel Schmerzen verbunden war, ich habe wirklich da wenig Luft bekommen, habe, wenn ich die trug, habe ich die ganz selten nur getragen. Also nur, wenn ich wirklich dachte, jetzt bin ich so müde in den Beinen, jetzt geht es gar nicht mehr. Das war ja 23, als ich dann umgezogen war, 24 nach Berlin und also wie gesagt neue Kompressionsstrümpfe hatte und auch eine neue Therapiepraxis hatte, dort dann nicht nur einmal, sondern 2 bis 3 Mal die Woche sogar Lymphdrainage in Anspruch nehmen konnte, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass sich was verändert hatte. Genau in dieser Kombination aus öfteren Lymphdrainagen und der Tatsache, dass ich tagtäglich dann die Kompressionsverordnung trug.
Ja. Und was hast du dann getragen? Hast du Strümpfe getragen oder hast du eine Strumpfhose getragen?
Das ist eine total wichtige und gute Frage, weil vielen gesagt wird, ja, das Allerbeste ist, du kannst eine Leggings tragen, ne? Also nur bis zum Knöchel, oder du trägst sie mit so einem angeschnittenen Fuß. Und mittlerweile weiß ich aus dem Gespräch mit vielen Physiotherapeutinnen, aber auch den Sanitätshäusern, dass ein geschlossener Fuß tatsächlich am besten ist, weil ja die Lymphe bis in den ganzen Fuß geht und da du dir oftmals einfach den Fuß abschneidest, wenn du nur einen angeschnittenen Fuß hast oder sogar nur die Leggings hast, was viele haben, was auch ganz oft empfohlen wird, wo ich aber merke, das hat mir nicht gut getan. Ich hatte dann so angeschwollene Füße auf einmal, weil das so in die Füße sackte. Ich hatte dann am Anfang einen angeschnittenen Fuß, das fand ich prima, vor allem im Sommer, weil du nicht das Gefühl hast, du warst so eingewickelt und gar nichts mehr hat Luft bekommen. Ich hatte immer ganz hohe Strumpfhosen bis fast unter die Brust, weil mir das gut tat, den Bauchbereich da auch mit behandelt zu wissen.
Ja, da sind ja auch ganz viele Lymphknoten.
Ganz genau. Das fand ich immer angenehm. Viel später dann habe ich gemerkt, okay, es gibt in diesen Heilmittelkatalogen und dann auch in den Kompressionsstrümpfen ganz viele Varianten und ganz viele Möglichkeiten, noch viel mehr Unterschiedliches zu haben, wo ich mir viel früher gewünscht hätte, dass jemand mich aufgeklärt hätte. Ich wüsste auch heute noch nicht, von wem Lymph und Lippe den Patientinnen das bekommen könnten. Ich helfe jetzt manchmal Patientinnen und sage, geh in das Sanitätshaus, die können dir da gut helfen, die wissen ganz vieles. Aber ich habe im Rahmen gerade der OPs ganz viele andere Strümpfe mittlerweile probiert, also mit Reißverschluss vorne zum Beispiel, um nicht so Schmerzen zu haben, wenn du die Kompression ausziehst. Das ist ja sonst unglaublicher Kraftakt. Aber wenn du einen Reißverschluss vorne hast, dann hast du schon mal ein bisschen Luft und kannst dann leichter die Hose ausziehen. Mit Hygieneöffnungen zum Beispiel, tatsächlich im Bereich, wo du dann einfach eine Urinella haben könntest oder was einfacher ist, mit zum Teil gelöcherten Bereichen rund um den Slip, damit du mehr Luft hast, einfach auch an den Intimbereich mehr Luft drankommt, was im Sommer sonst wahnsinnig schwitzig ist. Wo die Nähte verlaufen die nach innen gekehrt oder nach außen gekehrt? Ne? Du hast wahnsinnige Abdrücke nach einem Tag, wenn du die Kompression trägst, wenn die Naht innen verläuft. Das muss eigentlich gar nicht sein, die Naht kann auch außen verlaufen, muss man aber einfach alles nur wissen.
Ach, und wo hast du das dann rausgefunden? Ach, du hast im Gespräch mit anderen und in der Klinik hast du das rausgefunden?
Nee, oder? Ich habe mir einfach den Katalog angeguckt und habe dann gesehen, welche Varianten es gibt in den Kompressionsstrümpfen und habe gefragt, kann ich das nicht auch haben?
Ja.
Weil das scheinen ja keine Mehrkosten zu sein, sondern es ist einfach nur eine Art und Weise, die ja sowieso komplett individuell angefertigt werden,
ja,
diese Strümpfe anders zu stricken. So ist das mit keinem Mehraufwand verbunden, dann wird das einfach auf dem Rezept durch die Ärztin vermerkt und dann kann das so umgesetzt werden von der Firma.
Cool. Jetzt hast du gerade gesagt, im Sommer, wenn man halt total schwitzt, hast du sie dann auch im Sommer getragen?
Leider, ich habe sie im Sommer vermehrt getragen. Wenn es wärmer wird, werden die Beine dicker. Egal, ob man jetzt erkrankt an Lipödem oder nicht. Das merken vielleicht auch andere, die so ganz gesunde Beine haben, dass im Sommer man noch mal geschwollene Beine auch hat. Und das ist bei Lipödem-Patientinnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, bei fast allen so, dass sie dickere Beine bekommen im Sommer. Und da, so absurd es ist, aber natürlich die Kompression total hilft, auch wenn man das Gefühl hat, man
man kippt eigentlich direkt um, wenn du in 35 Grad rausläufst und hast so eine geschlossene Kompression bis kurz unter die Brust an. Aber am Ende tut es dann doch leichter, weil du einfach so einen Tag gut durchstehst, ne? Und dann passt du halt dementsprechend deine Garderobe an und hast ein lockeres Kleid drüber oder halt nur ein T-Shirt oder so, ne?
Ja.
Ich habe mittlerweile auch, über die Jahre sammelst du ja dann auch ein bisschen Kompressionen an. Alle halbe Jahr kannst du eine neue Strumpfhose bekommen und ich habe mittlerweile das tatsächlich einfach als ein Kleidungsstück von mir betrachtet und habe dann eben nur kurze Pullis drüber oder so.
Jetzt habe ich dich ja kennengelernt, also bevor du dich operieren hast lassen, bevor du eine Liposuktion bekommen hast und dich damals so ein bisschen begleitet in deinen Überlegungen, mache ich das oder wie wird es wohl werden und der Aufregung davor.
Ja.
Und jetzt hast du dich operieren lassen und warst in einer Klinik und hast eine Fettabsaugung bekommen.
Ja.
An zwei Terminen. Und da literweise aus dir raussaugen lassen müssen. Wie war das und findest du das richtig, dass du das gemacht hast?
Ich hatte die erste Operation im Mai diesen Jahres. Das war tatsächlich anderthalb Monate, bevor dieser Bundesausschuss tagte. Ich wusste auch schon zu dem Zeitpunkt, dass der Bundesausschuss tagen würde, aber ich war der festen Überzeugung, dass man sich nicht dazu durchringen würde, dass die Liposuktionen von der Krankenkasse übernommen werden würden. Das kam dann anders und auch jetzt, wo wir sprechen, im November ist noch nicht klar, ob das zum Januar nächsten Jahres tatsächlich und in welcher Form umgesetzt wird und wer das dann alles machen soll, welche Krankenhäuser. Somit bin ich trotz alledem froh, dass ich das gemacht habe. Ich finde es auch richtig, dass ich die OPs gemacht habe. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich noch einen weiteren Schub eventuell abwarten sollte oder ob es vielleicht einfach stagniert und ich mit dem Umfang leben könnte. Aber nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte von nicht mal 2 Jahren und ich jetzt wusste, ich habe ja eine nächste hormonelle Umstellung vor mir im Rahmen der Wechseljahre, dann wollte ich dieses Risiko nicht eingehen, weil mir klar war, je älter ich werde, desto schwieriger wird auch eine Wundheilung werden und eine Regeneration werden für mich und eine Anpassung des ganzen Gewebes an diese neue Situation nach so einer Fettabsaugung. Und dann war irgendwann klar, ich möchte das gerne. Ich möchte nicht, dass ich nochmal so einen großen Schub habe und vielleicht mit Anfang 50 vor der gleichen Frage stehe. Aber es war eine Abwägung, weil ja auch das keine Garantie ist, dass das nicht trotzdem nochmal passieren würde. Und ich dachte dann einfach, ich habe so lange darunter gelitten. Es gibt mittlerweile so viele gute Erfahrungen und gute Ergebnisse und gute Kliniken, die das machen. Ich probiere das jetzt, ich gehe dieses Risiko ein.
Und wie war das?
Das war scheußlich. Ich glaube, hätte ich mich da hineinversetzen können vor den Operationen, was das für Schmerzen sind nach den Operationen und wie schwierig das wieder ist, in Bewegung zu kommen und wie sehr ich das noch heute spüre, die Nachwirkungen der OPs, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht.
Okay.
Ja. Ich hatte 2 Absaugungen im Abstand von 2 Monaten. Das ist so der Mindestabstand, den man auch wahren muss. Die ersten waren in der kompletten Fläche der Vorderseite der Beine und die zweiten dann in der kompletten Rückseite.
Und das heißt, du bist da in OP gekommen und warst in Narkose.
Ja,
und als du wieder aufgewacht bist, hattest du mehrere Löcher in deinen Beinen und dünnere Beine.
Richtig. Man darf laut deutschem Gesetz auch bei Privatkliniken nicht mehr als 10% Volumen des Gesamtkörpergewichts zum Zeitpunkt der OP entfernen. Ich hatte da ein bisschen was über 70 Kilo. Das heißt, ein bisschen mehr als 7 Liter wurden auch entfernt. Also es war da immer knapp an diesen 10% an Volumen, die entfernt wurden. So muss man sagen, dass die Kliniken das ja nicht einfach entfernen, weil es lustig ist und man an die 10% geht, sondern schon, dass auch entfernt wird, was sinnvoll ist und was da an Volumen da ist und vor den OPs auch oftmals gar nicht klar ist, wo die größten Stellen sind, der Fettpolster sozusagen, der Lipödempolster.
Wie war das dann? Also ich meine, es ist ja irgendwie doch ein Teil von deinem Körper, der dann da abgenommen wird.
Es war total emotional im Krankenhaus noch. Es war eine Klinik, wo du eine Nacht bleibst zur Beobachtung und dann am nächsten Tag auch schon nach Hause kommst, abgeholt werden musst und nach Hause kommst. Und unmittelbar nach der OP war es unglaublich emotional, weil ich irgendwie, wie gesagt, ne, ein bisschen weniger als 40 Jahre, aber würde ich jetzt vielleicht sagen 30 Jahre meines Lebens damit verbracht habe, diesen Teil meines Körpers wirklich nicht zu mögen, und auf einmal ist der weg. Und du blickst von oben auf liegend auf Beine, die irgendwie nicht zu dir gehören, aber die du dir dein ganzes Leben gewünscht hast. Und zeitgleich tut das aber scheußlich weh und du fragst dich, okay, geht das morgen weg oder ist das jetzt länger? Und jeder sagt dir, na, das ist halt so, und dann hast du jetzt ein bisschen eine Heilungszeit und dann wird das ganz toll. Das ist natürlich am Anfang gar nicht toll. So, du hast diese Kompression an, musst die auch tragen, kontinuierlich, für 4 Wochen, 24 Stunden am Tag. Das heißt, du siehst ganz lange deine Beine ja nicht, bis auf die Zeitpunkte, wo du dich unter starken Schmerzen mal von der Kompression entkleidest und duscht oder geduscht wirst vor allem. Aber der ganze Körper macht ja da ein also unglaubliches Werk, weil der ja wirklich in einem Schockzustand ist, weil der plötzlich dieses Gewebe verloren hat. Und ich habe im Rest meines Körpers ganz starke Veränderungen jetzt, viele Monate nach den OPs, einfach wahrgenommen.
Was hast du da wahrgenommen?
Ich habe zum einen gemerkt, dass das, was man vielleicht sich vorstellt, ne, da wird also, du bist 40 Jahre alt oder Mitte 40 in meinem Fall, du hast diesen Umfang der Beine und jetzt wird dir da Gewebe entfernt. Natürlich bin ich jetzt nicht in diese OPs reingegangen mit einer ästhetischen Vorstellung, dass ich mit Modelbeinen da rausgehe, die auch noch parallel dazu gestrafft sind und wundervoll trainiert aussehen. Das war weder mein Wunsch noch mein Glaube, aber natürlich ist es erstmal ernüchternd, wenn du nach einigen Monaten dir dann deine Beine anguckst und denkst, ja, natürlich, ich verstehe, hier wurde Gewebe entfernt und das sieht man den Beinen an, dass dem Gewebe entfernt wurde. Da sind Dellen, da sind Wellen, zum Teil ist die Haut irritiert noch immer, zum Teil funktioniert, was ich weiß von der Lymphdrainage, einfach auch die Lymphe noch nicht gut, die ist ja stark auch verletzt worden in diesen Eingriffen. Das Nervensystem funktioniert noch nicht. Ich bin an ganz vielen Stellen an meinen Beinen bis heute taub. Das ist seltsam, zum einen, wenn man sich selber anfasst, aber auch, wenn man angefasst wird. Wenn meine Tochter an mir hochklettern möchte oder mit mir irgendwie kämpfen möchte, ist das mit den Beinen weiterhin schwierig. Oder wenn plötzlich jemand in der U-Bahn an mich rumpelt mit irgendwas. Das ist wirklich schmerzhaft. Das ist noch alles Wunde, finde ich. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und zum anderen haben sich Veränderungen in meinem Körper ergeben, dass tatsächlich etwas, was wovor gewarnt wird und wo das Teil des Risikos war, das war mir klar. Ich habe natürlich gehofft, dass mich das nicht treffen würde. Es hat mich aber getroffen, dass bei mir das Lipödem sich seinen Weg gesucht hat und gewandert ist in die anderen Extremitäten, die da sind, die Arme. Und meine Arme sind wirklich, ich würde sagen, knapp 3-4 Wochen nach der ersten OP gewachsen und nach der zweiten OP noch mal mehr. Das heißt, ich habe sonst vielleicht T-Shirts in Form von, also wenn wir das jetzt mal so in doofen Damengrößen beschreiben würden, aber habe ich X, S und S getragen und heute kann ich die alle nicht mehr tragen. Also ich habe jetzt eine Größe L eigentlich im Umfang meiner Arme.
Und hast du jetzt Kompressionsstrümpfe für die Arme?
Noch nicht.
Nein. Das hätte man dir ja eigentlich gleich nach der OP dann geben müssen oder zumindest als es klar wurde, dass die an Umfang zunehmen.
Oder eigentlich direkt danach,
Ja,
als sozusagen Vorsorge, falls das passieren könnte oder falls mein Körper so reagiert. Ja, habe ich aber bis heute nicht. Ich habe es auch nicht, also ich bin deshalb nicht, vielleicht wiederholt sich jetzt das Gleiche hier mit meinen Beinen, aber ich bin bis heute auch nicht zu Ärzten gegangen, um mir da Kompression für die Arme zu holen. Ich habe ein-, zweimal tatsächlich in der Lymphdrainage darum gebeten, dass die Arme entstaut werden, in der Hoffnung, dass das auch ein bisschen besser ist, aber im Grunde beobachte ich jetzt in diesem Heilungsjahr und habe ein bisschen Hoffnung, dass durch die Erholung der Lymphe und der Gefäße an und für sich, auch der Beine, dass dadurch sich das alles wieder ein bisschen regeneriert und auch diese Stauung der Arme zurückgeht. Weil ich nicht weiß, wie viel davon gestaut ist und wie viel davon tatsächlich Fettgewebe ist, was jetzt explodierte in den Armen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich eine starke Veränderung von dem Gewebe wahrnehme in den Oberarmen.
Wie hast du die Klinik ausgesucht? Nach was für Kriterien bist du da vorgegangen?
Ich habe zwei Kliniken mir davor angeguckt und mich da zum einen, das ist ja immer Teil davon, hat man ein Vorgespräch und dann werden auch nochmal die Beine angeguckt. Es wird nochmals eine Diagnose gestellt oder die Diagnose nochmal gestellt. Man geht ja da schon relativ aufgeklärt rein. Also man geht ja nicht davon aus, dass jetzt jemand gerade bei einer privaten Klinik sagen würde, nee, das sehe ich nicht so. Also das habe ich jetzt noch nicht von gehört. So. Und da ist es ja auch einfach, es ist ein Geschäft. Das heißt, wenn ich da reingehe und sage, ich möchte diese OP, dann im Gegensatz zu einem, und das, glaube ich, wäre meine große Kritik da dran, im Gegensatz zu einem öffentlichen Gesundheitssystem, wo man vielleicht auch fragen würde, okay, lass mal nochmal ganz genau angucken, was hast du alles gemacht, kann man dir vielleicht auch anders helfen, aufgrund dieses massiven Eingriffs, ne, so, und dem großen Risiko gesundheitlich, ist das da nicht der Fall. Man geht in eine private Klinik und man kauft sich das, so, das ist so, ne. Ich habe mir zwei Kliniken angeguckt und da waren beide Erfahrungen so, dass ich dachte, das geht alles sehr schnell. Ich bin da auch eine Nacht unter Beobachtung, aber ich kenne nicht den Operateur oder die Operateurin. Das sind keine spezialisierten Kliniken da drauf, sondern die haben auch noch andere Bereiche. Die machen auch ganz viel so im schönheitschirurgischen Bereich und im reinen ästhetischen Bereich und auch Lipödem. Das fand ich schräg, auch wenn es ja unter Fettabsaugungen so, aber ich wollte gerne eine Operateurin haben, die viel über diese Erkrankung auch weiß und die auch akzeptiert als eine chronische Erkrankung. Und bei der dritten Klinik, dann fühlte ich mich da so weit gut aufgehoben, dass ich dachte, okay, hier könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Aber es war eine Recherche und ich wäre auch woanders, glaube ich, hingefahren, aber habe schlussendlich mich dann für eine Klinik in Wohnortnähe entschieden, weil ich bei meiner Tochter auch sein wollte und möglichst schnell wieder nach Hause kommen wollte.
Ja, verstehe.
Aber für mich war die Zeit unmittelbar nach den OPs war insofern eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich aufgrund dieser totalen Unbeweglichkeit oder diesen starken Schmerzen wirklich extrem auf Hilfe angewiesen war. Und zwar nicht nur 2 Stunden am Tag, sondern eigentlich rund um die Uhr. Empfohlen wurde damals immer, man bräuchte für 24 bis 48 Stunden Unterstützung. Das habe ich höchst kritisiert, tue das bis heute. Man braucht lange Unterstützung danach. Und Frauen zu suggerieren, dass sie mit 2 Tagen, eigentlich nach 2 Tagen, was es ja tut, schon wieder so bewegungsfähig wären, dass sie sich selber versorgen können. Ja, das kann man kann ganz vieles, aber das ist nicht förderlich für die Wundheilung und das ist brutal nach diesen Operationen. Und deshalb würde ich da immer sagen, bitte, bitte sucht euch für eine Woche mindestens jemanden, den ihr sehr gerne mögt. Weil es eine sehr intime Sache ist, weil man oft in unangenehmen Situationen steckt, sei das bei einem Duschen und man sieht das erste Mal die Beine in diesen kompletten Hämatomen übersät, blaue Beine, schwarze Beine, oder dass einem schwindlig wird oder dass man nicht gut alleine auf Toilette gehen kann. Da einfach jemanden bei sich zu haben, dem man vertraut und der das ernst nimmt und der liebevoll mit einem umgeht, das ist total wichtig. Und so schwierig diese erste 1-2 Wochen für mich waren, so toll war das auch, mir ganz wichtige Menschen so nah bei mir zu haben und zu sagen zu können, ich brauche deine Hilfe. Und das ist ja auch ein Alter, wo wir das nur noch ganz selten machen, dass wir sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann zu sehen, da kommen Freundinnen und sind dann einfach auch da. Und das war ein schönes Erlebnis und etwas, was ich wirklich jedem und jeder sagen würde, dass man das machen muss.
Aber was ich auch ein bisschen krass finde, ist, dass die Nachsorge anscheinend nicht besonders groß geschrieben wird.
Ja, das war bei mir auch so. Ich habe tatsächlich ein ganz großes Problem gehabt mit einer Stelle am Fuß und am Zeh aufgrund dieser geschlossenen Kompression, dass ich nicht mehr schlafen konnte und ganz, ganz starke Schmerzen hatte. Und bei der
ersten und zweiten OP auch eine Wundstelle rund um die Achillessehne, wo eingestochen wurde, wo der Eingriff auch war, die einfach nicht heilte und die unglaublich, unglaublich wehtat, was nicht in Ordnung war. Es gibt eine Notfallnummer, bei der habe ich dann auch angerufen. Und dann wurde mir das ein oder andere gesagt, was ich machen könnte, eigentätig zu Hause. Bei der zweiten OP war eine Freundin hier, die selber Ärztin und Notärztin ist, die sehr gerügt hat, dass ich viel zu früh aus der Klinik entlassen wurde. Ich hatte große Probleme beim Wasserlassen. Und eigentlich darf man da Leute nicht entlassen. Das kann ganz schwere Folgen haben. Und ich wurde sehr früh entlassen. Oder ich wurde dann zum Regelzeitpunkt entlassen, aber mir ging es nicht so, dass man im normalen Gesundheitskontext jemanden entlassen würde aus der Klinik. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich kenne andere Patientinnen, die mussten eben im Rahmen der nicht vorhandenen Nachsorge dann in einen Notbereich gehen, also in eine Klinik gehen, ganz normal, und dann vom Notarzt behandelt werden. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber es ist ein schwerwiegender Eingriff und ich glaube, das wird sehr ernst, nicht sehr ernst genommen in der Kommunikation davor, was da alles passieren kann.
Man denkt ja beim Lipödem nicht gleich daran, dass das noch andere Komorbiditäten mit sich bringt, aber da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es das eben manchmal schon tut. Mhm. Und vielleicht auch über diese hormonellen Umstellungen oder so auch andere Bereiche des Körpers betrifft, die dann plötzlich krank werden, ohne dass man die in Zusammenhang bringt. Ja. Hattest du sowas oder hast du jetzt auch Verbesserungen bemerkt nach der OP?
Ich habe Verbesserungen bemerkt, zum einen in meinem Zyklus. Ich habe wieder nach der zweiten OP jetzt einen ganz glockenklaren Zyklus und total nachvollziehbaren Zyklus und verlässlichen Zyklus bekommen, den ich die 2-3 Jahre davor nicht hatte. Ach. Das hat mich verwundert und ich habe viel bessere Haut bekommen, allgemein am ganzen Körper. Und das, was ich am Anfang kurz beschrieben hatte, diese starke, starke Müdigkeit in den Beinen und Erschöpftheit, dass ich abends auch nichts mehr machen kann und eigentlich auch nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich abends dazu in der Lage war, selbst wenn ich ruhig war und saß, dass ich noch in der Lage gewesen wäre, ein interessantes, anspruchsvolles Gespräch mit dir zu führen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also da habe ich das Gefühl, dass mein gesamtes System wieder besser durchblutet ist oder irgendwie besser versorgt ist und ich viel aktiver wieder sein kann und auch bin.
Und die Schmerzen in den Beinen, sind die auch weggegangen oder zurückgegangen?
Die Lipödem-Schmerzen als solches sind zurückgegangen. Ich habe jetzt eben einfach andere Schmerzen durch die OPs und bin deshalb einfach gespannt darauf, wie das sich jetzt mit den Monaten langsam verändert. Das tut es ja auch jetzt schon, ne? Ich merke wirklich jeden Monat, wie sich Form und auch Gespür von den Beinen verändert und hoffe einfach, dass in diesem Heilungsjahr, von dem man eben spricht, nach der zweiten OP, dass ich dann auch wieder alles normal spüre und dann in Anführungsstrichen das erste Mal schmerzfreie und normale Beine habe.
Ja. Und wie viel hast du gezahlt für diese Operationen?
Ich habe pro OP 8.000 Euro gezahlt. Das waren 6.000 Euro, die OPs an und für sich zahlen. Und ich habe nochmals 2.000 Euro gezahlt für eine Lasernachbehandlung, um die Wundheilung zu unterstützen. Da wird dann mit Hitze in die Wundflächen gegangen, um die Wundheilung anzuregen und damit auch die Hautstraffung besser zu ermöglichen, als wenn man das nicht macht.
Wie fühlst du dich in so einem Gesundheitssystem, in dem du für sowas selber zahlen musst?
Ich finde das zutiefst ungerecht. Du hattest vorhin erwähnt, es sind zwischen 500.000 und 1 Million Frauen und ich glaube noch einige mehr, die vielleicht so gerade an der Grenze sind und so wie ich eben denken, es wäre nur was falsch mit ihnen und sie müssten 5 Kilo abnehmen und dann wird das schon alles besser. Also ich glaube wirklich, dass es eventuell noch viel mehr Frauen gäbe, die darunter leiden. Und das wird einfach nicht ernst genommen, weil es zu 99% Frauen sind, die an dieser Erkrankung leiden und dass wir einfach ein großes Problem haben in der Gender-Betrachtung von Medizin. Ich finde das zutiefst ungerecht. Ich bin total glücklich und froh, dass ich mit Hilfe von Familie auch mir das leisten konnte, diese OPs zu machen. Ich kenne viele, die das gemacht haben und große Schulden aufgenommen haben. Und gerade wenn dann Folge-OPs sind, weil zum Beispiel die Arme größer geworden sind oder weil man noch eine Straffung braucht oder sich wünscht, dann sind das Kosten, die einfach ja überhaupt nicht mehr aufhören. Ich bin auch gespannt auf das Zusammenwirken von der einen Seite der Bedingungen, die gestellt werden von den Kassen, dass man die Operation durchführen kann, auf der anderen Seite aber auch dem ja noch immer fehlenden Wissen aus Recherche über das Lipödem an sich. Und das ist eine sehr ungute Situation im Moment oder eine unsichere Situation, finde ich, für viele Patientinnen, die jetzt da reingehen, weil man ja weiß, dass in dem Moment, wo noch Lipödem vorhanden ist in den Beinen und nicht alles oder nicht ein Großteil entfernt wurde, da natürlich genau auch wieder das Zellenwachstum ansetzen kann. Und im Moment gibt es ja innerhalb dieses Bundesausschusses den Wunsch, dass nur eine gewisse Menge an Volumen entfernt werden darf, was zur Folge hätte, dass du bei sehr umfangreichen Beinen zum Beispiel einen kleinen Teil entfernen würdest, aber die Personen, die Frauen wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit wieder eine OP haben müssen. Und nach meiner Erfahrung heute würde ich, der Eingriff ist bestimmt genauso schmerzhaft, ob du wenig oder viel Gewebe entnimmst. Ja. Und ich würde das nicht nochmal machen wollen. Und dann wissend, dass meine Krankenkasse eben nur bis Volumen X gezahlt hat oder gesagt hat, bis Volumen X ist gesund und alles darüber hinaus nicht. Auf Basis welcher Erkenntnis? Also ja. So, ne? Finde ich sehr, ist gerade alles ganz schön unsicher. Somit bin ich ein bisschen froh, dass ich diesen ganzen Überlegungen zuvor gekommen bin und mich damit jetzt nicht auseinandersetzen muss, sondern das einfach schon gemacht habe.
Ja.
Ich habe wirklich gelernt bei all dem, dass es eine chronische Erkrankung ist. Also zuerst mal das Anerkennen, dass man an einer chronischen Erkrankung leidet und dass das okay ist und dass man das sagen darf und dass man das nicht relativieren muss. Also man muss nicht sagen, ich habe ein Lipödem, aber das ist ja nur ein bisschen mehr Fett. Also weil es ganz viel Komorbiditäten mit sich bringen kann und das ganz unterschiedlich ist und individuell wie alle Erkrankungen. Und daraus habe ich für mich gelernt, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen müssen, wenn wir sagen, ich habe da einen Schmerz, egal wie geartet der ist und woher der kommt, dass man den ernst nimmt und dass man dem nachgeht, dass man guckt, dass man den behebt und dass man da nicht locker lässt und sich auch darin unterstützt, möglichst viel zu unterstützen, einfach für eine Heilung und vieles ausprobiert. Und ich da Sorge habe, dass wir jetzt gerade in einem Gesundheitssystem sind, wo man sagt, ach was, also ab einem gewissen Alter braucht gar nicht oder mach halt ein bisschen mehr Sport oder ja, ernährst dich halt auch ungesund oder so. Und ich glaube, dass die meisten von uns schon all das machen. Wir nehmen alle Nahrungsergänzungsmittel. Wir gucken alle, dass wir haben alle ein schlechtes Gewissen, wenn wir einen Kuchen essen. So. Und daran liegt das alles nicht. So. Aber dass wir ein bisschen mehr gucken, wo geht es mir nicht gut und wie kann ich gucken, dass es mir möglichst lange, möglichst gut geht und ich mich wohlfühle in meinem Körper. Und da würde ich mir rückblickend wünschen, dass ich nicht 30 Jahre so gehadert hätte mit meinem Körper. Das tut mir heute sehr leid, dass ich so viel Energie und so viel Scham mit mir rumgetragen habe, gedacht habe, ich bin einfach keine schöne Frau mit diesen dicken Beinen und ich werde es auch nie werden und so, was mich traurig macht und wo ich merke, dass sich mein Blick auf Gesellschaft und auf Frauen seitdem total geändert hat. Ich habe diesen Blick nicht mehr. Ich sehe Lipödem-Patientinnen, ich erkenne die. Ich habe schon das ein oder andere Mal diejenigen angesprochen, gerade wenn sie jünger waren, und habe hingewiesen auf meine eigenen Beine und so die Wunden gezeigt und gesagt, guck mal, mir ging das ganz genauso und irgendwie gemerkt, wie was für ein riesiges emotionales Thema das ist und wie wichtig bei allen, glaube ich, chronischen Erkrankungen das ist, dass dir jemand gegenüber sitzt, von dem du weißt, die Person weiß das wirklich, weil die hat das auch gespürt. So.
Ja.
Und das ist gut, zumindest in einem Bereich in meinem Leben mit weniger Vorurteilen durch die Welt zu gehen und mit mir selber ein bisschen sanfter geworden zu sein.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil es gibt immer wieder Menschen, die in der Praxis sind und sagen, ich habe diese und diese Probleme und da nichts gefunden wurde, hat man mir gesagt, dass ich nichts habe.
Ja.
Und das ist ja total irrwitzig, dass wir uns das einreden lassen, dass wir nichts haben, obwohl wir ja was haben.
Ja.
Und das passiert total oft. Ja, ich habe ein MRT bekommen, aber es ist alles okay. Wurde nochmal geröntgt, aber ich habe gar keine Arthrose. Und dann zeigen die Menschen manchmal sowas wie, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, aber das tut weh. Und man muss die als Therapeutin manchmal wirklich ermuntern, zu sagen, wenn ihnen was weh tut, auch wenn das nur ein bisschen ist, dann möchte ich das wissen. Hm. Ich muss das wissen.
Ja. Und somit schließt sich da auch, glaube ich, der Kreis zu dem, was du machst in deinem Alltag, unter anderem als Physiotherapeutin, aber wie wichtig das ist, dass es euch gibt.
Ich meine, jetzt ist das dein Fach und ich schätze dich sehr als Physiotherapeutin, aber ich habe auch Physiotherapeutinnen erlebt, bei denen ich das Gefühl hatte, ich wurde als Lymphdrainage-Patientin nicht ernst genommen. Und auch da denke ich, dass es da nochmal eine Ebene gibt, dass ich es mir wünschen würde, dass nur die Physiotherapeutinnen tatsächlich dann auch behandeln, die da Lust drauf haben und auch diese Erkrankung in irgendeiner Form ernst nehmen, weil auch da hilft natürlich eine Lymphdrainage nur bedingt, wenn derjenige, der die Lymphdrainage umsetzt, das weder gerne macht noch gut.
Ja.
Also auch da merkst du als Patientin einen ganz, ganz großen Unterschied. Also da habe ich so ein ganzes Spektrum schon kennengelernt als Patientin und ich glaube, das geht allen PatientInnen so. Und man wechselt dann ein bisschen, bis man zu den behandelnden PhysiotherapeutInnen kommt, wo man das Gefühl hat, ja, okay, hier fühle ich mich gesehen und das funktioniert gut.
Mhm. Ne?
Und dann hilft das auch total und man kann das ja auch gut, würde ich auch allen immer anraten, so Messungen vor und nach der Lymphdrainage zu machen. Das ist ja total hilfreich. Für einen selber, ne? Wie so bei so vielen Therapien, aber dass man nicht nur diesem Bild im Spiegel vertraut, sondern dass einen ja oft trügt, sondern dass man tatsächlich einfach misst und dann merkt, boah, jetzt habe ich einen Zentimeter, ich habe zum Teil bis zu 2 Zentimeter nach einer Behandlung verloren gehabt an den Beinen, ne? Durch Drainage, das ist ja schon irre viel. Das eine ist die Lymphdrainage und das andere ist aber diese ganz große Kenntnis über meinen Körper, die ich über die Lymphdrainage und die Besuche bei guten Physiotherapeutinnen bekommen habe, nämlich innerhalb der Gespräche ein viel besseres Verständnis für meinen Körper, für die Funktionen von meinem Körper. Im Grunde habt ihr als Physiotherapeutinnen für mich einen erweiterten Biologieunterricht gemacht und Medizinerkenntnisse mir dazu verholfen. Auch im Nebensatz, ne? Aber zu wissen, dass ja ein Lipödem auch unter anderem ganz stark zu Rückenbeschwerden führen kann. Und ja, dass man Blockaden hat aufgrund eines Hüftbeugers, der auch genannt wird, der Fluchtmuskel. Und wovor läuft man weg? Und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Ne? Das ist ja eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben gewesen in den letzten 2 bis 3 Jahren. Ich weiß nicht, woher ich die sonst bekommen hätte. Und deshalb würde ich heute immer alles Physiotherapeutinnen sagen, wenn ich Schmerzen habe, aber eben auch, weil es so eine große Offenheit gibt, Patientinnen helfen zu wollen. Und ich glaube, dass ihr das viel mehr tut, als euch das manchmal vielleicht auch bewusst ist.
Ja. Sind wir durch.
Sind wir durch.
Das waren schöne Worte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Karin. Das hat richtig Spaß gemacht, einmal erzählen zu dürfen und darüber reflektieren zu dürfen.
Wenn dir die Folge gefallen hat, benachrichtige ich dich gerne beim Erscheinen einer neuen Episode. Dafür kannst du mir auf der Webseite physiographie.de unter Neue Folge deine E-Mail-Adresse schicken. Vielen Dank fürs Zuhören.